präsent. Ein Gast, eine Geschichte. Wir stellen Fragen, wir diskutieren, wir hören zu. Kanal K. Kanal K. Richtig gutes Radio.
Ein Gast, eine Geschichte. Das ist das Motto von unserer Sendungsreihe «Akzent». Doch bei meinem heutigen Gast passt das eigentlich nicht so ganz. Denn er hätte sicher ganz sicher mehr als nur eine Geschichte zu erzählen. Der Stefan Dietrich aus Bremgarten ist Historiker, Lehrer, Politiker, Projektleiter von Help Now und grosser Fußballfan. Stefan, wie bringst du all diese Tätigkeiten unter einen Hut?
Hallo miteinander und ja, es ist. Es hört sich viel an, aber es ist immer so punktuell. Also es ist nicht alles auf einmal so, kommt nicht alles gleichzeitig. Manchmal gibt es schon Terminüberschneidungen, aber grundsätzlich ist es eher eine Frage der Planung, Organisation.
Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist und bin gespannt, was wir noch alles werden erfahren. Nach nur einem Track schauen wir dann genauer auf den Verein Help Now und was der so macht. Bei mir im Studio ist der Stefan Dietrich. Er ist Projektleiter beim Projekt Help Now, wo unter dem Dach vom Verein Netzwerk Asyl Aargau agiert. Stefan, ihr reist immer wieder entlang von der Balkanroute und verteilt dort Hilfsgüter an Flüchtlinge. Das letzte Mal sind wir ab dem 23. Dezember da gewesen, also über Weihnachten. Woher kommt deine Motivation, die Festtage damit zu verbringen, anderen Leuten zu helfen?
Also in erster Linie bin ich Lehrer und ich nehme hier meine freie Zeit, aber auch meine Familienzeit. Und ich denke, gerade wenn man es über die Feiertage sieht oder betrachtet, dann ist das, passt es ja sehr gut zu Weihnachten, Menschen in Not zu helfen.
Und wie genau hilft HelpNow?
Also man muss vielleicht dazu sagen, wie es zu HelpNow gekommen ist, wie es entstanden ist. Angefangen hat alles im Herbst 2015. Wir alle haben die Bilder aus den Medien sicherlich noch im Kopf, wie zehntausende Menschen von Griechenland kommen, sich die Balkan, über den Balkan Richtung Mitteleuropa bewegt haben. Ich wurde damals durch Bekannte im Bremgarten angefragt, ob ich nicht Zeit und auch Lust hätte, mitzuhelfen, Menschen zu helfen. Das sind verschiedene private Initiativen gewesen, die im Prinzip dann sich gebündelt haben, erstmal in einem Verein HelpNow. Und bevor wir damit angefangen haben, bin ich durch die Balkanroute, die damaligen Hotspots, abgefahren. Also ich war dann an der Grenze zu Ungarn auf einer Mülldeponie, wo es mehrere tausend Menschen gab. Und der Zaun damals von der ungarischen Regierung war noch nicht erbaut. Dann waren wir an verschiedenen Punkten an der Grenze zwischen Kroatien und Serbien und in Belgrad. Da waren tausende von Menschen auf der Straße. Es war Herbst, es war noch relativ warm. Damit hat es eigentlich angefangen und mit diesen Eindrücken, die ich da mitgenommen habe, habe ich mich dann eigentlich mit eingesetzt mit den anderen, dass wir Hilfe aus der Schweiz, aus Bremgarten, aus dem Aargau auf der Balkanroute quasi organisieren. Konkret war es, die Idee war eigentlich dahinter, dass man möglichst konkret, direkt und möglichst so punktuell, da wir alle berufstätig sind, Familie haben, dass wir quasi kurze Einsätze haben, punktuell und dann möglichst direkt ohne irgendwelche Administration oder irgendwelche Umwege helfen. Es ist mir bewusst, Wassertropfen auf einem heißen Stein, aber wegschauen war einfach nicht möglich.
Und wie kann man sich das vorstellen? Gehen wir einfach dorthin und dann sehen wir, der braucht einen Schlafsack oder wie läuft das denn? Wie ist das organisiert?
Also grundsätzlich sind wir recht gut vernetzt mit Leuten, die unten seit 2015 aktiv sind. Das sind verschiedene NGOs. Das sind einfach Leute, die als Privatpersonen helfen. Sehr hilfreich sind hier die Social Media, also Facebook zum Beispiel. Und es funktioniert im Prinzip so, dass es gibt offizielle Lager, Camps werden die genannt. Die einen sind von jetzt zum Beispiel auf Bosnien-Herzegowina bezogen, sind durch eine UN-Unterorganisation, die IOM, die Internationale Organisation für Migration, werden die geleitet, organisiert. Dann gibt es Menschen, die auf den Straßen sind, beispielsweise in Sarajevo sind mehrere tausend Menschen auf den Straßen, jetzt im Winter auch. Und dort gibt es verschiedene, sag ich mal, NGOs, meistens sind es Frauen, die wissen, wo die Leute sich befinden, die unter Brücken schlafen oder auf der Straße sind und dann versorgen wir die zum Beispiel mit warmer Kleidung. Das heißt, wir informieren uns eigentlich bevor wir fahren, informieren wir uns, was notwendig ist. Wir informieren uns dann vor Ort nochmal, sprechen mit Verantwortlichen auf verschiedenen, also sowohl aus dem journalistischen Bereich, aus dem NGO-Bereich, auch mit dem Rotkreuz. Also wir informieren uns von verschiedenen Seiten und dann gehen wir eigentlich einkaufen und geben das Geld direkt aus. Vielleicht vorneweg, jetzt seit 2017 sind wir im Verein Netzwerk Asylago als Projekt. Das erleichtert natürlich sehr, weil man sich eigentlich nur auf die Hilfsaktion konzentrieren kann.
Wenn du sagst, ihr könnt einkaufen, wie sieht so ein Einkauf aus?
Also man muss halt wissen, dass wir für den Franken, zum Beispiel in Bosnien, sehr viel einkaufen können. Das heißt, für wenige tausend Franken können wir dort wirklich sehr viele Sachen einkaufen. Das heißt, wir informieren uns, wo es die günstigsten Sachen gibt. Teilweise können wir auch handeln und verhandeln und kriegen dann noch Rabatt. Und dann kaufen wir vor Ort ein. Wir haben meistens dann unsere Fahrzeuge dabei, also ein, zwei, waren nochmal fünf, die unterschiedlich. Oder vor Ort haben die Leute haben Fahrzeuge und dann kaufen wir ein und gehen dann an die Orte, an diese Hotspots und verteilen es dort. Man muss nur dabei vorsichtig vorgehen, damit man nicht zu unkontrollierten Situationen kommt. Man kann nicht einfach hingehen und jetzt plötzlich anfangen zu verteilen, muss sich das sehr gut überlegen und meistens mit Einheimischen, die vor Ort aktiv sind.
Was wäre Gefahr, wenn man es unkontrolliert würde machen?
Also wenn man zum Beispiel zu wenig hat und es sind mehr Leute da, dann kann es zu Tumulten kommen, Unruhen. Also es kann dann zu sehr unschönen Szenen kommen. Hatte ich persönlich noch nicht erlebt, also persönlich habe ich nicht erlebt, ich habe es gehört und von anderen gehört, erfahren.
Du hast vorhin von deinen Camps erzählt. Wie sind die Bedingungen in so einem Camp?
Sehr unterschiedlich. Also ich war jetzt in Bosnien dreimal jetzt in 1,5 Jahren in verschiedenen Camps. Und ich nehme jetzt das Beispiel die Stadt Bihać im Nordwesten von Bosnien. Dort gibt es 3 Camps. Es gibt ein sehr großes Camp, das befindet sich in einer ehemaligen Kühlschrankfabrik, die noch aus der Zeit des Sozialismus stammt. Das ist eine riesengroße, leerstehende Fabrikhalle ursprünglich. Da drin sollten 1500 Menschen sein, es sind aber 2200 dort. Und vor einem Jahr waren die Zustände wirklich katastrophal. Jetzt merkt man, dass es langsam Strukturen gibt, aber dennoch muss man sagen, es fehlt dennoch vieles an vielem und es schlafen immer noch Menschen auf dem Beton, auf dem kalten Beton. Man muss sich das sehr kalt vorstellen, das ist eine große Fabrikhalle, die einfach für sehr viele Menschen zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, da ist die Situation schon noch schwer, aber besser als vor einem Jahr. Dann ein anderes, sage ich mal, das ich jetzt auch besucht habe, das ist Borice heißt es. Das ist ein kleines Studentenwohnheim, eigentlich noch vor dem Krieg erbaut, den Krieg in Bosnien. Also es war eine Ruine und in der Ruine hausten im Sommer 2018 hunderte von Menschen im Park, auf der Straße, überall und in diesen Ruinen. Jetzt kann man es kaum wiedererkennen, es ist saniert worden. Das heißt, es ist jetzt wirklich auch abgeschirmt. Dort sind Familien, also verletzliche Personen, Kinder, schwangere Frauen, Babys und Omas, also unbegleitete Minderjährige. Die sind da separat. Das sind etwa die 400 Personen, die dort sind. Und ich muss sagen, das hat sich jetzt positiv entwickelt. Es gibt noch ein weiteres kleines Sedra, das ist auch für Familienkinder. In den großen Lagern sind mehrheitlich Männer und Omas auch oder Väter mit ihren Kindern, aber ohne Frauen. Frauen waren letztes Jahr noch da, die hat man jetzt eben rausgeholt. Das wäre jetzt allein in der Stadt Bihać, die allerdings seit fast 2 Jahren relativ allein da steht.
Du triffst da direkt auf die Leute. Wie geht es den Leuten dort?
Hängt auch sehr davon ab, wo man mit wem man in Kontakt trifft oder in Kontakt kommt. Und ja, je nachdem. Also es fehlt immer an irgendetwas. Jetzt im Winter ist die Bewegung etwas eingeschränkter. Jetzt war die Atmosphäre, also im Dezember war die Atmosphäre viel entspannter als zum Beispiel vor einem Jahr. Aber das hat auch damit zu tun, dass dort ein Lager, sogenannte Vučjak, das ist so 7 Kilometer nordwestlich von Bihać gewesen, in der Stadt lebten, wenn man es so nennen möchte, seit Anfang Sommer dieses Jahres etwa 700 bis 900 Personen auf einer Mülldeponie. Die wurden von der Polizei in der Stadt eingesammelt, in Anführungs- und Schlusszeichen, und wurden da einfach hin deponiert, also auf der Deponie entladen. Dort gab es aber kein Wasser, es gab keinen Strom, es gab keine Versorgung. Und das lokale Rote Kreuz sollte diese Versorgung organisieren und weitere Freiwillige, die eigentlich aus ganz Europa da waren oder auch viele aus Deutschland, auch aus der Schweiz oder auch aus Österreich, die vor Ort geholfen haben, sowohl, sage ich mal, erste Hilfe zu leisten, weil es eben auch vor Ort immer wieder Verletzte gibt, die versucht haben, die Grenze zu überschreiten und dann von Grenzpolizisten auf der kroatischen Seite, also auf Seiten der EU, misshandelt worden sind. Dort gibt es übelste Verletzungen und diese Verletzungen wurden auch behandelt. Aber in erster Linie ist es eigentlich so die Grundbedürfnisse. Dieses Lager wurde jetzt aufgelöst und die Menschen sind nach Sarajevo mit Bussen transportiert worden und auf 2 andere Lager verteilt worden. Es ist sicher alles besser, als draußen im Freien zu sein auf einer Mülldeponie.
Und das hast jetzt, du hast gesehen, jetzt dieses Jahr und vor einem Jahr auch schon, du hast jetzt positive Beispiele gemacht, sofern das kann positiv sein. Würdest du also sagen, es ist einigermaßen auf dem Weg von der Besserung?
Würde ich nicht sagen, weil nicht weit davon, ungefähr 1 Stunde mit dem Auto in Velika Kladuša, ebenfalls an der Grenze, befindet sich ein sehr großes Lager auch mit etwa 800 Personen. Das ist auch in einer Fabrik, die Der Firmenbesitzer vermietet dort die Halle, nennt sich Miral. Dort sind 800 Personen, 700 hätte es Kapazität theoretisch. In diesen Lagern gibt es immer wieder Mängel, zum Beispiel warmes Wasser gibt es nicht. Oder Leute, die nicht registriert sind in den Lagern, die aber sich drin aufhalten dürfen, die schlafen am Boden oder in Zelten. Und die bekommen auch nichts zu essen, das heißt, die müssen sich selber ihr Essen organisieren, die kochen meistens im Freien. Die Zustände in diesem Miral sind aus meiner Sicht menschenunwürdig.
Menschenunwürdig, darum probierst du zu helfen mit deinem Projekt Help Now. Wie kann man euch unterstützen?
Also wir versuchen in erster Linie zu helfen, aber auch dann uns zu informieren und Informationen weiterzugeben. Das ist auch ein wichtiger Teil. Wie man uns unterstützen kann, das gibt da verschiedene Möglichkeiten. Phasenweise, wenn wir zum Beispiel Materialien sammeln, Schlafsäcke zum Beispiel. Das ist jetzt momentan recht gut, weil wir im Februar wieder fahren. Dadurch haben wir schon recht viele. Oder durch Spenden. Mit diesen Spenden, die setzen wir eins zu eins um. Dazu muss ich vielleicht noch sagen, dass der Verein Netzwerk Asylager uns die Fahrtkosten übernimmt und wir selber unsere quasi Kost und Logis selber tragen. Das heißt, die Leute, die mitkommen, das ist eine Möglichkeit, man kann mitreisen. Gut ist, wenn man einen Führerschein hat oder auch ein Fahrzeug mal stellt. Das wäre eine Möglichkeit, dann durch warme Kleidung jetzt gerade im Winter oder eben durch Geld, das wir dann vor Ort ausgeben für Lebensmittel, Hygieneartikel, Kleidung, Schuhe, Winterjacken, Mützen, Schal. Schlafsäcke sind vor Ort Mangelware, gibt es in Bosnien sehr schwer zu bekommen.
Und wo erreicht man euch?
Also entweder übers Internet natürlich, also über die Homepage des Netzwerks Asylager oder über die eigene, also quasi unter Homepage oder über Facebook, also verschiedene Möglichkeiten.
Wer also auch das Gefühl hat, er kann etwas machen und mithelfen, sei es mit einer Spende oder mit vielleicht einer Materialspende, findet alle Infos online. Nach dem nächsten Track reden wir noch ein bisschen mehr über deine Person, Stefan, und was du nach dem Projekt Help Now noch machst. Mein Gast in der heutigen Ausgabe von Akzent ist der Stefan Dietrich. Er ist schon seit vielen Jahren politisch tätig. Dabei hast du gar noch nicht so lange den Schweizer Pass, oder?
Ja, seit letztem Sommer, im Juni, glaube ich, war es. Mai, Juni habe ich den Schweizer Pass bekommen, ja.
Und du bist Lehrer, Historiker. Da nehme ich an, du hast keinen Fehler gemacht.
Oh doch. Ich gebe ja auch Staatskund und ein Fehler ist mir leider unterlaufen. Ja. Meine Frau hat alles richtig gemacht.
Immerhin. Wie ist es dazu gekommen, dass du Politik machst, obwohl du noch gar kein Schweizer gewesen bist?
Also wir sind politische Menschen. Dazu braucht man keine Staatsbürgerschaft. Also Politik fängt ja schon beim Einkaufen an, was man einkauft. Also insofern, Politik spielt in meinem Leben eine wichtige Rolle. Eigentlich seit meiner Schulzeit. Und ich bin eigentlich durchgängig immer politisch aktiv gewesen.
Und dann ist für dich gar keine Frage gewesen, dass du in der Schweiz automatisch so weitermachst?
Ja, also dort, wo ich lebe, da versuche ich mich einzubringen und ja, also jetzt in dem Fall die Staatsbürgerschaft spielt für mein politisches Engagement weniger eine Rolle. Es geht ja um gewisse Werte oder Sachen, die mir wichtig sind.
Und wie ist das denn in der Partei gewesen? Hat das nicht ein bisschen komische Stimmen gegeben?
Gar nicht. Also lokal bin ich jetzt schon 9 Jahre Sektionspräsident von der SP im Bremgarten. Und ja, man ist eigentlich recht froh, dass ich dort aktiv bin. Und ich bringe auch politische Erfahrungen mit. Also ich war früher in Deutschland in der SPD tätig, war dort Juso, war auf verschiedenen Ebenen, habe Wahlkämpfe organisiert auf europäischer Ebene, aber auch auf bundesdeutscher oder auf bayerischer Ebene, also zum Bayerischen Landtag. Also ich habe auf verschiedenen Ebenen Erfahrung gesammelt. Und noch im internationalen Bereich konnte ich 3-mal für die OSZE auf dem Balkan kürzer und länger mich engagieren als politischer Berater oder auch als Wahlbeobachter.
Trotzdem ist es an mich zu einer so skurrilen Szene gekommen, gerade wenn die Gemeindeversammlung war in Bremgarten. Kannst du das mal erzählen?
Also grundsätzlich besuche ich die Gemeindeversammlung eigentlich fast immer in den letzten 9, 10 Jahren. Und zwar einerseits privat und andererseits mit Schülern. Da bin ich es gewohnt, oben zu sitzen auf der Zuschauertribüne. Aber auch als interessierter Mitbürger war es immer so, dass mein Platz eigentlich oben war. Beim Reinkommen konnte ich alle begrüßen, aber dann musste ich hoch, da alle wissen oder wussten, dass ich kein Stimmrecht habe. Und das führte zu skurrilen Szenen, weil ich in den letzten Jahren an verschiedenen Projekten beteiligt war und natürlich Vorbereitungen hatte und ich musste immer jemanden haben, der unten quasi für mich redet. Oder auch etwas vorbereitet oder halt den Mund aufmacht für mich sozusagen. Ja.
Und dann schau ich da oben, bist du nicht fast durchgedreht, aber weil du das Gefühl hast, ich möchte es doch sagen.
Und das nicht unbedingt. Das ist auch ganz gut, wenn man die Arbeit teilen kann, aber es führt schon zu einer gewissen. Es ist komisch, wenn man sich das anschaut, was man eigentlich, wenn man sich das anschauen muss, wo man eigentlich mitgewirkt hat und passiv bleiben muss.
Warum hast du dich denn doch noch entschlossen, jetzt den Schweizer Pass zu machen?
Also, ich bin seit 2005 in der Schweiz. Es war ja Zufall, dass ich in die Schweiz gekommen bin, war eigentlich nicht so geplant. Und ich bin ja hier zu Hause, ich habe 3 Kinder, alle 3 sind hier geboren, bin Lehrer seit 10 Jahren im Bremgarten. Mein Freundeskreis ist hier, das hat man auch sehr gut gesehen an den Umzügen, die ich hatte. Ich konnte mich sehr gut auf Freunde verlassen und also ich fühle mich einfach zu Hause hier, bin hier daheim.
Was heißt, es ist Zufall gewesen, dass du in die Schweiz gekommen bist?
Also ich habe an der Uni in Wien studiert, Geschichte, slawische Sprachen, also Slawistik und ich habe an einem Forschungsprojekt an der Uni Zürich mitarbeiten können, wo ich dann mehrere Jahre tätig war und als Historiker und beschäftige mich eigentlich so mit Nationalismen grundsätzlich und Fremdenfeindlichkeit, Nationalismen, Revisionismus und wurde da gewählt, also 2 von ich weiß nicht wie vielen. Und dann bin ich einfach erstmal eigentlich geplant für 2 Jahre in der Schweiz und das hat sich so entwickelt, einfach wie das Leben halt so spielt.
Mittlerweile schon lange da und jetzt sogar von der Co-Präsident von der SP Migrantinnen Aargau. Was ist das Ziel von dieser Untergruppierung von der SP?
Also das Wichtige bei dieser Untergruppe ist, dass es um migrantenspezifische Themen geht, die wir in die Öffentlichkeit, also im Aargau, also wir wollen gewisse Themen, die Migranten betreffen, in die Öffentlichkeit bringen und auch diskutieren und Verbesserungen erreichen auf verschiedenen Ebenen. Man muss halt dazu, denke ich, sagen, dass im Aargau jeder vierte Migrant ist, also 25% haben keinen Schweizer Pass. Die Menschen leben hier. Die überwältigende Mehrheit arbeitet, beteiligt sich in irgendeiner Form, ob im Sportverein oder auch im Endeffekt zahlen sie alle Steuern. Und da geht es einfach darum, diese Themen aufzugreifen, um die Integration auch zu erleichtern, gegenseitige. Auch, ich denke, es geht hier auch nicht nur um Integration, sondern es geht auch um Anerkennung, dass diese Menschen hier leben und einen großen Beitrag eigentlich leisten. Und eigentlich gleich, woher sie kommen, und darunter sind auch viele, die hier geboren sind. Und eigentlich die Länder ihrer Eltern höchstens aus dem Urlaub kennen.
Darum kämpfst du auch dafür, dass Ausländer dürften abstimmen. Warum ist dir das wichtig?
Also sich beteiligen, partizipieren, teilnehmen am politischen Prozess ist ein demokratisches Grundrecht. Für mich ist es sehr problematisch, wenn ein großer Teil der Bevölkerung ausgeschlossen wird von demokratischen Prozessen. Man könnte auch historisch jetzt zurückgreifen. Bevor es zur amerikanischen Unabhängigkeitserklärung kam, war eine wichtige Forderung war eigentlich No Taxation Without Representation. Also wir zahlen keine Steuern, ohne dass wir eine Vertretung haben. Das heißt, in Bezug jetzt auf die britische Herrschaft in den Kolonien. Das ist für mich auch ein wichtiger Punkt. Menschen erarbeiten hier ihren Lebensunterhalt, sie zahlen Steuern, beteiligen sich in vieler Form an der Gesellschaft, und ich finde, man sollte zumindest mitreden können, ob dann das Geld in die Schule fließt, um ein neuer Zebrastreifen, eine 30er-Zone, was auch immer. Ich finde, dass es sachpolitische Themen gibt, wo man Menschen beteiligen sollte. Das ist, denke ich, so der für mich ein wichtiger Punkt. Und es geht um viele Lebensbereiche, wo man unsere Gesellschaft, wie sie zusammengesetzt ist, als Bereicherung ansehen sollte.
Besten Dank. Ich bedanke mich, dass du vorbeigekommen bist, Stefan Dietrich, Projektleiter bei Help Now, und noch ganz viel anderes, was wir jetzt gar nicht alles erwähnen. Da geht es jetzt weiter mit dem K-Tracks Tagesprogramm. Morgen im Akzent, wieder um 12:30, ist dann Transfrau Hilke Roos zu Gast. Sie erzählt über ihren Weg vom Mann zur Frau. Am Mikrofon war heute Samuel Meyer.